to deny a man his hopes because of his color or race or his religion or the place of his birth is not only to do injustice, it is to deny America and to dishonor the dead who gave their lives for American freedom.
Weitreichend, der lange Arm der Geschichte. Hallo, ich bin der Jakob.
Hallo, ich bin Thomas.
Wir haben unsere zweite Folge unseres Podcasts mit einem Redenausschnitt des 36. Präsidenten der Vereinigten Staaten begonnen. Die Erinnerung an Lyndon B. Johnson wird oftmals überlagert von den Erinnerungen an seine tragischen Fehlentscheidungen rund um den Vietnamkrieg. Aber tatsächlich ist er der Präsident der USA, der am meisten neben Abraham Lincoln für die Bürgerrechtsbewegung in den USA getan hat. Aber bevor wir so richtig in die Episode einsteigen, hören wir uns erstmal den Rest dieses Redenausschnitts an.
There is no constitutional issue here. The command of the Constitution is plain. There is no moral issue. It is wrong, deadly wrong, to deny any of your fellow Americans the right to vote in this country. There is no issue of states' rights or national rights. There is only the struggle for human rights.
Die Rede hat den Titel The American Promise und Lyndon B. Johnson hat die am 15. März 1965 im Kongress angesichts der Reform des Wahlrechts gehalten. Und das ist, glaube ich, in der Rückschau eine der zentralen Reden, um die Geschichte, auch die jüngere Geschichte in der Vereinigten Staaten von Amerika zu verstehen.
Ja, definitiv. Wobei das eigentlich Bestürzende daran ist, dass das, worauf sich Lyndon Johnson bezieht und wozu dieses Gesetz 1965 diente, bereits 100 Jahre zuvor eben am Ende und überhaupt erst durch den amerikanischen Bürgerkrieg erwirkt worden war, in der Zwischenzeit wieder rückgängig gemacht worden ist.
Kannst du ein bisschen erklären, warum? Was ist da passiert in der ganzen Zeit? Mhm. Warum hat das so lange gedauert? Das ist ja schon eine faszinierende Feststellung, dass man im Jahr 1965 etwas in das ja, rechtmäßig umsetzt, was verfassungsmäßig ja schon seit fast 100 Jahren dann garantiert gewesen ist.
Ja. Ja, dafür müssen wir etwas mehr in die Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges einsteigen. Der kommt ja auch im Titel unserer heutigen Episode vor. Der amerikanische Bürgerkrieg ist ohne Zweifel das zentrale Ereignis der amerikanischen Geschichte noch vor dem Unabhängigkeitskrieg und der Unabhängigkeitserklärung. Das sieht man schon an der Erinnerungskultur in großen Teilen des Landes, aber auch am Sprachgebrauch in den unterschiedlichen Landesteilen. Während man in den nördlichen Bundesstaaten weit überwiegend, so wie wir das auch kennen, vom Civil War oder dem War of Secession spricht, also dem Sezessionskrieg, um da nochmal zu unterstreichen, dass es sich um einen widerrechtlichen Aufstand, um eine widerrechtliche Auslösung aus der Verfassung, aus der Union gehandelt hat, spricht man in den südlichen Bundesstaaten oftmals vom War between the States, also vom Krieg zwischen den Staaten, um zu unterstreichen, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen rechtlich souveränen Einzelstaaten gehandelt habe. Und damit sind wir auch schon beim Kern dieses Konflikts. Der war nämlich in erster Linie eben nicht die Sklaverei. Die Sklaverei war eine Detailfrage einer viel größeren Frage, die letztlich bereits in der Gründung der Vereinigten Staaten angelegt war, nämlich die Frage, wie weit die einzelnen Bundesstaaten sich selbst verwalten sollten und durften und wie weit die Eingriffsrechte der Bundesregierung.
Das ist ja genau das, was wir jetzt auch in den letzten Jahren unter Trump immer wieder gehört haben. Zurückdrängen von Washington, das Reduzieren wie der Gesetzgebung, auch diese ganze Deep State-Geschichte schließt ja da eigentlich nahtlos an.
Ja, exakt. Es ist, wenn man so möchte, die Gründungsfrage und bis heute nicht gelöste Gründungsfrage schlechthin der Vereinigten Staaten von Amerika. inwieweit die Bundesstaaten es akzeptieren müssen, in ihren Rechten von der Bundesregierung beschnitten zu werden. Und damit sind wir auch genau beim Kern des amerikanischen Bürgerkrieges. Die Südstaaten mit ihrer quasi-feudalistischen Gesellschaftsstruktur, zu denen eben auch die Sklaverei zählte, sahen sich im Laufe der Jahre, ab spätestens den 1840er Jahren, zunehmend politisch marginalisiert durch die Bundesregierung, durch den Kongress in Washington, mit jedem weiteren Bundesstaat, der in die Union aufgenommen wurde, der nicht ihrem Gesellschaftsbild und ihrem Gesellschaftsverständnis entsprach, fühlten sie sich von der Bundesregierung nicht mehr repräsentiert. Und als dann Ende 1860 Abraham Lincoln als erklärter Gegner der Sklaverei zum Präsidenten gewählt wurde, haben sich gegen Ende 1860, Anfang 1861 11 Bundesstaaten, südliche Bundesstaaten aus der Union verabschiedet und die sogenannten Konföderierten Staaten von Amerika gegründet. Und um den Anspruch auf Souveränität, auf staatliche Souveränität zu unterstreichen, haben sie dann im April 1861 das Bundesfort Sumter im Hafen von Charleston in South Carolina angegriffen und damit brach der Bürgerkrieg dann so richtig aus. Es dauerte 4 blutige Jahre, forderte ebenso viele Todesopfer wie alle anderen amerikanischen Kriege davor und danach zusammengenommen und endete mit der totalen Niederlage der Südstaaten, allerdings nicht ohne, dass die Unionstruppen zuvor nochmal eine Schneise der Verwüstung durch die besiegten Südstaaten zogen. Der Unionsgeneral William T. Sherman zog damals von Atlanta aus durch den Bundesstaat Georgia auf seinem berüchtigten Marsch zum Meer bis an die Küste und hinterließ verbrannte Erde und Plünderungen. Und so ging dann dieser Krieg auch zu Ende. Das alleine, kann man sich vorstellen, würde schon genügen, um reichlich vergiftete Erinnerungskultur zu hinterlassen. Fast wichtiger ist allerdings die Ära, die sich direkt daran anschließt, nämlich die sogenannte Era of Reconstruction. Das ist fast für sich genommen schon ein Euphemismus. Das klingt so harmlos, die Wiedererrichtung der Union, so als wäre mit dem Krieg alles geregelt gewesen. Das war aber mitnichten so. Man muss sich die Reconstruction als eine Zeit der Militärbesatzung des Südens durch die Bundesregierung vorstellen. Ein republikanisch dominierter Kongress, und Achtung, die Republikaner waren die Partei Lincolns, die progressive Nordstaatenpartei, die sich dezidiert gegen die Sklaverei wandte, für Eingriffsrechte der Bundesregierung in innerstaatliche Angelegenheiten. Dass also diese Partei und insbesondere ihr radikaler Flügel den Kongress beherrschte und jetzt daran ging, den Süden mit Gewalt systematisch umzuerziehen. Und dadurch, dass ein stets moderater und auf Ausgleich bedachter Abraham Lincoln tragischerweise kurz nach Ende des Krieges ermordet worden war und hier also nicht mehr mäßigend eingreifen konnte, führte das dazu, dass der Kongress mit brachialer Gewalt die Südstaaten im wahrsten Sinne des Wortes umerzog. Und das führte natürlich genau zu dem Revanchismus, wie man ihn von solchen Diktatfrieden, denn so muss man das nennen, aus der Geschichte ja auch kennt.
Aber was nicht zu vergessen ist, dass der Nachfolger von Abraham Lincoln nach seiner Ermordung, seinen Vizepräsidenten Andrew Johnson, ein Demokrat übrigens, ein Anhänger der White Supremacy-Idee, all die positiven Veränderungen, die Lincoln angestoßen hat, ja rückgängig gemacht hat. Vielleicht auch noch eine kleine Fußnote: Die Abschaffung der Sklaverei bedeutete noch lange nicht, dass auch die Afroamerikaner alle anderen Bürgerrechte zugesprochen bekommen.
Sehr richtig.
Also das ist ein wichtiges Detail, was wir in der Diskussion ab und zu mal versehen. Aber kleine Fußnote.
Ja, das genau kam dann eben erst in dieser Phase der Reconstruction. Das war das Ergebnis der republikanischen Mehrheit im Kongress, dass in schneller Folge 3 Zusatzartikel zur Verfassung verabschiedet wurden, der 13., 14. und 15. Der 13., der die Sklaverei abschaffte, noch kurz vor Ende des Krieges. Der 14., der weitgehende Bürgerrechte endlich auch der afroamerikanischen Bevölkerung garantiert, und der 15., der ihnen dann auch noch das aktive und passive Wahlrecht zusprach. Und das alles als Bedingung für die Südstaaten, die ehemaligen konföderierten Staaten, dafür überhaupt in die Union wieder aufgenommen zu werden. Sie mussten diese Artikel ratifizieren, um wieder Vertreter in den gemeinsamen Kongress in Washington entsenden zu können. Und haben das dann natürlich zähneknirschend getan, allerdings nicht ohne die Faust in der Tasche zu ballen und Rache zu schwören.
In den Jahren nach Ende des Bürgerkrieges, in den Jahren der Reconstruction und in den vielen Jahrzehnten danach, ist es der weißen Mehrheitsbevölkerung in den Südstaaten gelungen, eigentlich im Prinzip die alten Strukturen, die alten feudalistischen Strukturen, wie du sie vorher genannt hast, wieder aufzubauen.
Exakt. Das läuft dann unter dem Label Jim Crow-Ära, eine fast 100 Jahre währende Phase des absolut ungezügelten Rassismus, der systematischen Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung in den Südstaaten. Das ist das Bild, was wir von solchen Filmen wie Mississippi Burning und anderen kennen. Also wenn wir an Filme über die Bürgerrechtsbewegung gerade aus dieser Zeit denken, das sind die historischen Südstaaten, wie wir sie uns vorstellen. Und wo eben systematisch all das, was kurz nach dem Bürgerkrieg erreicht worden war, rückabgewickelt worden ist.
Und die treibende Kraft dahinter, das war die Demokratische Partei.
Exakt, die sogenannten Dixiecrats.
Ja. Und was ich da ganz, ganz faszinierend finde, wenn wir, also die deutsche Wahrnehmung ist ja eigentlich immer die, dass die Republikaner für den Süden der Vereinigten Staaten stehen und die Demokraten eigentlich für den Norden, die Progressiven sind, die für Veränderung sind, und die Republikaner, die Konservativen sind. Aber hier haben wir ja eine andere Situation. Hier sind die Demokraten im Süden diejenige dominierende Partei, die traditionelle, konservative, rassistische Ordnungsstrukturen aufrecht erhalten will. Mhm. Vielleicht ist Demokratische Partei ist auch der falsche Begriff. Das ist eigentlich eine Sammlungsbewegung von verschiedenen kleinen Einzelbewegungen, die von Großgrundbesitzern dominiert worden sind, die überhaupt kein Interesse daran hatten, auch nur irgendwie ein Fünkchen ihrer Macht dann abzugeben.
Mit einem Unterschied, und das ist ja genau der Kern der Demokratischen Partei, im Übrigen schon seit den Zeiten von Andrew Jackson 1830er Jahre, also noch einen Schritt weiter zurück, nämlich genau dieses Pochen auf den Rechten der Bundesstaaten, also möglichst nahe an der Bevölkerung die politische Partizipation zu gewährleisten und nicht bei einer entfernten Bundesregierung irgendwo in Washington.
Genau, aber diese Position haben die Republikaner dann übernommen und zu einem Kern, oder man würde heute sagen, zu einem wichtigen Element ihres Markenkerns absolutes ausgebaut. Das fing so in den 50er Jahren an, gewann in den 60er Jahren zunehmend irgendwie an Dynamik und das ist ja heute wert. Markenkern irgendwie der republikanischen Partei. Das heißt, wir haben ja eigentlich einen totalen Wechsel.
So ist es. Und der Auslöser dafür waren eben genau die Bürgerrechtsgesetze, die Lyndon B. Johnson in Zusammenarbeit mit der Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King und anderen 100 Jahre früher, 1964 und 1965, auf den Weg brachte, die dann in der Konsequenz dazu führten, dass die Demokraten die Südstaaten verloren, klar, weil sie sich mit einem Mal unter einem demokratischen Präsidenten Lyndon B. Johnson, der obendrein aus Texas kam, gegen dieses Credo stellten und damit der Republikanischen Partei die Möglichkeit eröffneten, die Verhältnisse auf den Kopf zu stellen. Und genau das ist dann auch passiert.
Genau, aber jetzt machen wir es für unsere Zuhörer noch ein bisschen komplizierter. Es war ein demokratischer Präsident, der den Civil Rights Act dann vorangetrieben und letztlich durchgesetzt hat, aber nicht mit den Stimmen der Demokratischen Partei, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Kongress, sondern mit den Republikanern. Und woran lag das? Das Stichwort fiel schon einmal, steht auch in unserem Titel drin, Dixiecrats. Die Dixiecrats stehen für, der Begriff Dixiecrats steht für die Demokratische Partei in den Südstaaten. Autoritär geprägte Großgrundbesitzerstrukturen.
Durch und durch rassistisch.
Durch und durch rassistisch. Die waren ein zentraler Teil des Erfolgs der Demokratischen Partei in den Jahren vor Lyndon B. Johnson. Die Demokratische Partei war natürlich gesamtstaatlich in den ganzen USA aufgestellt, aber die Südstaaten-Demokraten, die Dixiecrats, haben eine ganz zentrale Rolle gespielt. Innerhalb der Demokratischen Partei haben sie eigentlich auch dominiert. Ein paar Zahlen, um das zu unterstreichen, zwischen 1898 und 1932 haben die Südstaaten-Demokraten 2/3 der Abgeordneten im Repräsentantenhaus gestellt. Bis 1953 waren das noch 40%. Sie haben ganz, ganz entscheidende Positionen, Ausschussvorsitzende gestellt in beiden Kammern des amerikanischen Parlamentes. Ohne die ging gar nichts.
Das ist genau der Grund, warum so Lichtgestalten, zumal aus europäischer Perspektive der amerikanischen Geschichte, wie ein Franklin Roosevelt, demokratischer Präsident, der Präsident des New Deals, der in Zeiten der Weltwirtschaftskrise einem Millionen Arbeitslosenheer wieder eine Perspektive verschaffte, dass sogar ein solcher Franklin Roosevelt sich nicht an dieses vermiente Gelände Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten vor allen Dingen traute, weil er genau wusste, dass er da den Finger in ein Pulverfass legte, das seine eigene Partei zur Explosion bringen könnte.
Genau. Jetzt ist es bei was passiert in den 50er, 60er Jahren. Wir sehen nämlich eine wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere im industrialisierten Norden des Landes, der dazu geführt hat, dass immer mehr Afroamerikaner auch wirtschaftlich aufgestiegen sind, auch eine Stimme dann geäußert haben. Und diese Entwicklung, die haben die Demokraten aufgenommen, die aus dem Norden, die stammenden Demokraten. Und das stieß natürlich dann auf Widerstand bei den Dixiecrats, den Südstaaten-Demokraten. Und dieser sogenannte Solid South wurde dann zunehmend zu einem Problem für Lyndon B. Johnson, insbesondere dann bei dem Civil Rights Act. Und Lyndon B. Johnson ist es eigentlich dann nur gelungen, halt, ich habe es gerade eben schon mal kurz erwähnt, mit den Stimmen der Republikaner den Civil Rights Act durch beide Kammern des Parlaments zu bringen.
Genau, weil da eine Zusammenarbeit, zumindest Teile beider Parteien, noch möglich war, die wir uns heute vor dem Hintergrund dieser extremen Polarisierung gar nicht mehr vorstellen können. Und der Gag daran ist, dass der Kern dieser extremen Polarisierung genau in diesem Moment begründet liegt.
Genau, denn 1964 haben dann, also im Repräsentantenhaus, gab es eine klare Mehrheit für den Civil Rights Act, gestützt durch die Republikanische Partei. Und dann kam das Ganze in den Senat, in dem die Dixiecrats noch eine viel stärkere Dominanz hatten als im Repräsentantenhaus. Und die haben dann einen sogenannten Filibuster durchgeführt. Filibuster ist ein Instrument in der amerikanischen Politik, der häufig zur Anwendung gekommen ist, bedeutet im Kern Reden ohne Punkt und Komma.
Wobei man da ja fairerweise sagen muss, eigentlich ist das eine sehr edle Tradition eben genau des Senats. So ein Gentleman's Club, so war er ja auch gegründet worden. Also eine Kammer, in der man mit höchstem wechselseitigen Respekt den anderen unbedingt ausreden ließ. Dass man das natürlich auch für Prozeduren nutzen kann, wie den Filibuster, steht auf einem anderen Blatt. Aber es gibt tatsächlich keine Möglichkeit im Senat, jemanden am Reden zu hindern, es sei denn, eine Zweidrittelmehrheit verständigt sich darauf.
Genau. Und man hat erstmal, du hast das Wort Respekt gerade genannt, man hat erstmal respektvoll sich in diesem Prozess hingegeben. Dieser Prozess, dieser Filibuster, hat 57 Tage gedauert. Dann war aber auch Ende mit dem Respekt und dem Präsidenten Lyndon B. Johnson ist es dann mit Unterstützung von republikanischen Senatoren gelungen, durch einen Closure and Passage Beschluss diesen Filibuster
zu beenden, auch getan, um mir das nicht länger anhören zu müssen.
So dass dann auch im Senat der Civil Rights Act dann im Juni 1964 dann angenommen wurde. Also faktisch waren es die Republikaner, die einem demokratischen Präsidenten die Durchsetzung des Civil Rights Act ermöglicht haben. Und jetzt kam es zum Bruch, weil dann die Dixiecrats gesagt haben, das war's jetzt, wir wechseln die Partei. Es sind Lyndon B. Johnson ist mit den Worten überliefert, die er am Abend des Beschlusses einem Mitarbeiter gesagt hat, jetzt haben wir für lange Zeit den Süden an die Republikaner verloren. Und das war ja tatsächlich so.
Alter, in Folge
sind die dann alle diese Dixiecrats zu den Republikanern gewechselt. Und jetzt ist dieser Wechsel zusammengekommen mit einer beginnenden ideologischen Differenzierung beider Parteien. Beide Parteien, das ist auch, glaube ich, ein typischer Fehler, den wir in Deutschland immer machen. Wir haben immer unsere CDU, unsere SPD und unsere FDP und die Grünen vor Augen und versuchen, das Äquivalent in den Vereinigten Staaten zu finden. In den 60er Jahren, eigentlich bis weit in die 80er, Anfang der 90er Jahre, waren beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, ideologisch so nah beieinander, dass es unglaublich viele Überschneidungen gegeben hat, die auch viel Kooperation ermöglicht hat. Das hast du ja gerade eben erwähnt. Und die waren auch nicht wirklich weit ideologisch auseinander. Also man sagt immer, die Demokraten waren die linkere Partei von beiden, aber immer noch die zweitkapitalistischste der Welt. Ne? Aber dennoch hat es eine Ausdifferenzierung gegeben. Die Demokraten haben diesen progressiven Weg weiterverfolgt, der unter Lyndon B. Johnson im Civil Rights Act deutlich zum Ausdruck gekommen ist, vielleicht auch der Kernstartpunkt dieses Weges, während die Republikaner begonnen haben, um sich abzuheben, konservativer zu sein,
verlangt haben, die Entscheidung auf Bundesstaatsebene zurückzuführen.
Und da sind wir wieder beim Kern. Was heißt denn konservativ im amerikanischen Zusammenhang? Und was heißt konservativ generell? Konservativ heißt kleine, machtlose Regierung. Und im amerikanischen Kontext bedeutet das eine machtlose Bundesregierung in Washington. Und auch da haben wir genau einen Rollentausch, wie du das ja schon beschrieben hast, zwischen der demokratischen und der republikanischen Partei, wo ursprünglich die demokratische Partei noch zu Zeiten Lincolns, des Bürgerkriegs und der Zeit der Reconstruction und der Dixiecrats systematisch für eine schwache Bundesregierung und starke Bundesstaaten eintrat und die Republikaner für das Gegenteil. Und das hat sich jetzt genau ins Gegenteil verkehrt. Wir alle erinnern uns, also jedenfalls die geschichtlich Geschulten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und zumal die älteren Semester, an Ronald Reagan, der seine Amtsantrittsrede sinngemäß mit den Worten durchsetzte, die Regierung ist das Problem und nicht die Lösung. Das hätte auch ein Südstaatendemokrat in den zu Beginn des 20. Jahrhunderts sagen können.
Und ist von der vom Wording her nicht weit entfernt von dem, was man häufig irgendwie aus der Trump-Administration Richtig. Gehört hat. All das, was Trump gemacht hat, hat sich nicht Trump ausgedacht, sondern das war alles schon angelegt. Ganz das wurde, genau. wurde auch schon vorher so benannt. Trump wusste nur ganz genau, wie er diese Klaviatur zu spielen hat, um seine eigenen egoistischen Interessen durchzusetzen. Ja. Das heißt, dass immer gesagt wurde, der hat die republikanische Partei gehijackt. Das ist hier vollkommen passiert. Er hat sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen und sie sich untertan gemacht, weil er genau wusste, was er sagen muss, um sich durchzusetzen.
Richtig, er hat sich diese historische, wie wir eingangs schon gesagt haben, letztlich in der Gründung der Vereinigten Staaten angelegte Spaltung zunutze gemacht, für seine eigenen Zwecke, weil das ist eben leider das, was er gut kann, worin er es zu einer neuen Meisterschaft gebracht hat, dieses gespenstische Gefühl dafür, Konfrontationspotenzial, Spaltungspotenzial auszunutzen, Teile und Herrscher, altes römisches Prinzip, und sich selber damit mächtiger zu machen, hat er traurigerweise par excellence durchgezogen.
Und wenn wir jetzt einfach mal einen Blick in die Zukunft werfen, also wir haben ja gesehen, diese Spaltung, die hat tiefe historische Wurzeln, die wurde auch immer wieder artikuliert. Trump hat sie eigentlich nur massiv vertieft, hat diese beiden Parteien noch viel weiter auseinandergetrieben, als sie vorher schon waren. Sie waren ja eigentlich auch schon unter Obama, war diese Spaltung ja schon sehr, sehr deutlich zu spüren. Trump hat es auf die Spitze getrieben, dass heute selbst führende Republikaner wie Mitch McConnell, ehemaliger Mehrheitsführer im Senat, gesagt haben, ey, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht in zwei feindlich gegenüberstehende Stämme auseinanderdriften. Wir müssen wieder anfangen, miteinander zu reden. Und das ist, glaube ich, die spannende Herausforderung jetzt, vor der die neue amerikanische Regierung, vor der Joe Biden insbesondere steht, kann er diese Spaltung überwinden, weil auch die Demokraten, wir sehen die immer als die Guten, aber auch dort gibt es Radikalisierungstendenzen.
Absolut. Polarisierung ist auf beiden Seiten festzustellen.
Die eigentlich eine Zusammenkommen schwerer
machen. Ja, ne? Ja. Und es kommt erschwerend noch hinzu für die Aufgabe von Joe Biden, aber für das gesamte Land und seine politische Kultur. Ich bin da nicht der Einzige, der das so diagnostiziert. Wir stehen im Moment wirklich an einer Bruchstelle, an einem Scheideweg für das amerikanische Parteiensystem. Das ist nicht unwahrscheinlich vor dem Hintergrund, den wir jetzt erörtert haben in den letzten 20, 25 Minuten, dass gerade die republikanische Partei vor die Frage gestellt, ob sie mit Trump weitermachen will, ob sie sich weiter in dieser Art und Weise von ihm dominieren lassen möchte oder ob sie wieder eigene Wege geht und damit auch die Möglichkeit eröffnet, überhaupt erstmal wieder mit den Demokraten in irgendeiner Form, so wie das mal zu Zeiten von Lyndon B. Johnson möglich war, zusammenzuarbeiten, nicht um die Frage herumkommen wird, sich aufzuteilen. Denn die beiden Flügel, von denen wir da sprechen, wo interessanterweise auch noch der Trump-dominierte Flügel sehr südstaatenlastig und verhaftet ist, und der moderatere Flügel, sozusagen die klassischen Reagan-Konservativen, eher in den nördlichen Bundesstaaten verankert, eher. Ne? Das sind keine hundertprozentigen, sauberen Trenngrenzen, aber sie sind feststellbar, dass also diese beiden Flügel auf Dauer unter einem Dach eigentlich gar nicht miteinander existieren können und wahrscheinlich die republikanische Partei politisch, nicht militärisch, da auf ihren eigenen Bürgerkrieg gerade zusteuert.
Diese Spaltung entlang von Rassengrenzen ist ja nicht die einzige Spaltung, die wir haben. Wir haben auch eine tiefe ökonomische Spaltung des Landes, dieses berühmte Bild an der Ost- und der Westküste, da floriert die Wirtschaft, aber das sehen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel nach
in die Südstaaten gehen, in die Metropolen. Dort ist Wirtschaftswachstum, dort sind auch diese Trennung nicht allzu groß. Aber für das gesamte Land muss man einfach konstatieren, es ist ein zutiefst gespaltenes Land, gespalten entlang der Frage der Rassenfrage, wenn ich das so formulieren darf, entlang der ökonomischen Dimension, aber auch letztlich eine kulturelle Dimension, die jetzt sich in konservativen, familienorientierten Werten versus progressiven Gay und Human Rights Polen dann bewegt. Also wir haben unglaublich viele Bruchlinien, die eine Kommunikation zwischen den Menschen unglaublich schwer macht. Und was ich ganz spannend finde, ist der Super Bowl. Für viele Jahrzehnte war das ein Ort, da sind alle Amerikaner zusammengekommen, weil sie sich alle für Sport interessiert haben. Da war ein unpolitischer Ort, wo die Menschen miteinander sprechen konnten. Das ist weggebrochen. Das ist der Super Bowl ist mittlerweile eine politische Plattform, eine politische Bühne, auf der die Auseinandersetzungen weiter fortgeführt werden. Das heißt, wir verlieren einfach diese Orte, wo Menschen ins Gespräch kommen. Wir sehen eine Auseinanderdifferenzierung in den Städten, wo Suburbs Republican sind, die anderen demokratisch.
Faszinierenderweise war das genau eine der Urbefürchtungen der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Was machen wir eigentlich bei der Verfassung, die wir hier gerade stricken, wenn das Land entlang unheilbarer Gräben sich aufteilt und diese Gräben sich dann durch Parteiengrenzen manifestieren? Da haben die sich im 18. Jahrhundert schon Gedanken darüber gemacht und es gefürchtet, aber nicht letztlich das perfekte Mittel dagegen gefunden. Dieses ganze Checks and Balances-System, der Senat hier mit der Wahrung der Bundesstaatsrechte auf der einen Seite, das Repräsentantenhaus dort mit der möglichst direkten Übertragung des Volkswillens, aber gedämpft durch gewählte Repräsentanten, sind alles letztlich Versuche, dieser geahnten Spaltungstendenz dieses Landes entgegenzuwirken. Und leider muss man in der heutigen Perspektive sagen, es ist der amerikanischen Gesellschaft in ihrer wechselvollen Geschichte mal besser und mal schlechter gelungen, diese Spaltung zu kitten. Aber sie ist da und sie geht nicht weg.
Ich will zum Schluss mal an einem konkreten Beispiel nochmal deutlich machen, was das Problem dieser Spaltungen ist. Es gibt ein ganz großartiges Lied von Bruce Springsteen, Youngstown, wo er die ökonomische Entwicklung dieser Stahlstadt in Ohio beschreibt. Die Arbeiter wären eigentlich klassisches Wählerklientel der Demokratischen Partei. Der County, in dem die Stadt Youngstown liegt, hat knapp für Trump gestimmt mit 50, paar zerquetschte Prozent irgendwie für Trump und Biden war knapp unterlegen. Die Frage ist nur, werden diese Arbeiter, die den Republikanern zugeneigt sind, Demokraten wählen, wenn die Demokraten zum Beispiel die Krankenversicherung durchsetzen? Was für uns, wir fragen uns immer die Krankenversicherung, was ist denn eigentlich das Problem, warum regen die sich denn so auf? Die Krankenversicherung ist in den USA komplett privatwirtschaftlich organisiert. Eine staatliche Krankenversicherung ist im amerikanischen Verständnis, würde das die Verstaatlichung einer Privatindustrie bedeuten. Das ist Sozialismus, das ist Kommunismus, das ist Sowjetunion.
Und zwar auf Bundesebene, da haben wir es wieder.
Genau, und dann merkt man schon, wie schwierig das sein wird für die Demokratische Partei mit dem Votum für eine staatliche Krankenversicherung, einen vielleicht tendenziell republikanisch wählenden Arbeiter, der sich ja eigentlich über soziale Unterstützung freuen müsste, zu gewinnen. Das ist eigentlich fast, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist ein ziemlich schweres Unterfangen.
Es fordert eins von den Demokraten ein und interessanterweise hat Joe Biden genau das bereits im Wahlkampf zu einem Element seiner Plattform gemacht und hat es jetzt nochmal bekräftigt, frisch ins Amt gewählt, Buy American. Das ist der mehr oder weniger verhohlene Versuch, den Trumpschen Protektionismus für demokratische Interpretationsrahmen nutzbar zu machen, indem genau dieser Klientel im Rust Belt signalisiert wird, die Demokraten sind auch eure Freunde und schützen eure Arbeitsplätze. Denn mit Identity Politics, also mit den Fragen, so traurig das ist, genau Bürgerrechte, Bürgerrechtsbewegung, was eben auch natürlich andere Minderheiten wie LGBT und andere einschließt, mit diesen Themen bekommt man diese Wählerklientel nicht mehr. Dafür hat spätestens Trump gesorgt.
Es gibt in der Rede von Joe Biden anlässlich seiner Amtseinführung, da spricht er zum einen ganz, ganz viel von Unity. Aber es gibt in dieser Rede auch zwei sehr explizite Bezüge zum amerikanischen Bürgerkrieg. Und die sind ja nicht durch Zufall. Und einer dieser Bezüge, der fasst eigentlich unglaublich gut zusammen, was wir gerade in den letzten gut 30 Minuten besprochen haben. Er sagte nämlich gegen Ende seiner Rede, "We must end this uncivil war that pits red versus blue, rural versus urban, or conservative versus liberal." Mhm. Der ganz klare Aufruf, Leute, wir müssen diese Spaltung überwinden und wir wissen alle, dass diese Spaltung ihren Grund, ihre Ursache im amerikanischen Bürgerkrieg hat.
Exakt. Und er hatte sogar noch auf einen weiteren Satz noch weiter komprimiert und konzentriert, indem er gesagt hat, Disagreement must not lead to disunion. Das hätte auch Abraham Lincoln so sagen können.
Ja, und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch ganz, ganz viel weiterreden. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Themen jetzt besprochen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir.
Ich freue mich auf das nächste Mal.
Absolut.
Und an dieser Stelle schon ein kleiner Cliffhanger. Für alle die, die sich gefragt haben, was dieses Piepen am Anfang unseres Podcasts ist, wir werden das in der nächsten Folge, vermutlich Ende Februar, Anfang März, auflösen. Und zur Erinnerung, was das Piepen ist, kommt es hier nochmal.